Und jetzt sind wir hier live auf der Buchmesse, haben diverse Interviewgäste. Die erste steht schon hier, das ist die Hanna Poddick. Wenn wir jetzt interviewen. Hallo Hanna.
Hallo.
Hallo Hanna.
Genau, wir haben es auch noch gar nicht vorgestellt. Am Mikrofon ist der Andreas und...
Und die Helena.
Genau, das gehört auch dazu. So, genau, die Hanna Poddick macht nachher noch einen Vortrag. Also es finden 26 Vortragsveranstaltungen statt auf der Buchmesse. Die Hanna Poddick hat einen davon und über den werden wir jetzt unter anderem sprechen.
Die Hanna hat ein Buch herausgegeben über die Anastasia-Bewegung, Untertitel völkisch-esoterisch-antisemitisch. Also Hanna hat sehr, sehr viel recherchiert zu dem Thema und wird nachher, wie gesagt, um 18 Uhr einen Vortrag dazu halten, garantiert ohne digital. Also ganz analog wird sie ihren Vortrag vorstellen. Aber Hanna möchte sich ganz kurz mal selbst vorstellen und dann natürlich ihre Recherche zu dem Buch.
Genau, ich bin Hanna, ich wohne derzeit in Münster. Ich bin eigentlich mehr so aus der Anti-Atom- und Klimabewegung und dann über so diverse Umwege auch in das Thema Antifa-Recherche reingestolpert und habe das während der Corona-Pandemie relativ viel betrieben, habe mich in den Untiefen von Telegram bewegt und das waren wirklich absurdeste Schrecklichkeiten, die ich mir da angeguckt habe. Und dann kam ich irgendwann eben auch auf die Anastasia-Bewegung und bin vom Unrast Verlag dann gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dazu ein kleines Büchlein zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und genau, über das spreche ich heute mit euch und das stelle ich hier auch nachher vor.
Magst du mal auch ganz kurz mal klar machen oder darstellen, wie du dein Buch aufgebaut hast, nach welchen Kriterien, wie du vorgegangen bist bei der Recherche nach der Anastasia-Bewegung, die sich ja, glaube ich, schon seit den 1990er Jahren auch hier in Deutschland sehr breit macht. Und vielleicht, ich weiß nicht genau, ob dir dann genaue Zahlen vorliegen, wie viele dieser Siedlungen es bereits gibt in Deutschland und natürlich auf welchen Grundlagen Anastasia sich begründet.
Ja, die Frage kriege ich tatsächlich sehr häufig gestellt, wie viele sind das denn jetzt eigentlich? Und zwar manchmal von Leuten, die sich dann erhoffen, eine gewisse Entwarnung zu kriegen, wenn ich sage, es sind nur 20 Landsitze, die wir nachweisen können, weil die Leute dann sagen, dann können wir das Thema ja belächeln. Und ich glaube, das wäre aber ein Fehler, weil es halt neben diesen nur, in Anführungszeichen, 20 nachweisbaren echten Landsitzprojekten, also von völkischer Landnahme, vom Versuch, dann ein über Generationen andauerndes Projekt zu schaffen, auch zahlreiche weitere Orte gibt, wo diese Anastasia-Bewegung halt versucht, Menschen zu fischen oder Menschen zu beeinflussen oder ihre Ideologie zu verbreiten. Also die geben Kurse, die haben riesige Internetreichweite. Es gibt einzelne, ich würde sie jetzt mal InfluencerInnen nennen, die mehrere 10.000 Follower haben mit dem, was sie an Content produzieren. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, ich sag mal, misleading, wenn man sagt, es gibt nur diese 20 Landsitze, denn es gibt da wirklich sehr, sehr viel Rückhalt für. Also es gibt keine Esoterikmesse ohne Anastasia-Bücher. Das ist einfach ein wirklich elementarer Bestandteil dieser gesamten rechten Esoterik-Szenerie, die wir in den letzten Jahren als einen sehr großen Markt einfach sehen müssen und der auch häufig näher an uns dran ist, als wir das gerne selber hätten. Also das ist ja was Leute häufig gar nicht so richtig wahrhaben wollen, dass auch ihre eigene Mutter, ihre eigene Nachbarin schon mal auf so einer Messe war und sich sowas angehört hat, schon mal die Bücher empfohlen gekriegt hat. Wer mir nicht alles nach meinen Veranstaltungen so hinter vorgehaltener Hand sagt, ah ja, ich habe übrigens auch mal so ein Buch empfohlen gekriegt, eigentlich von einer Freundin, die ich für ganz cool hielt. So, also es ist wirklich viel näher an auch linken Menschen dran, als viele Leute das wahrhaben wollen. Und was ist das eigentlich? Es ist eine Bewegung, die basiert auf einer 10-teiligen Romanreihe des russischen Autors Wladimir Mekre. Und es ist eine Fantasy-Reihe, würde ich sagen. Aber dass es Fantasy ist, ändert nichts daran, dass lauter Leute glauben, dass es wahr. Also dass es von den AnhängerInnen dieser Bewegung betrachtet wird, na, ich sag mal bibelähnlich. Also da ist diese zentrale Figur in den Romanen, diese Anastasia, also eine holde, blonde Frau, die leicht bekleidet in der Taiga lebt und von Eichhörnchen versorgt wird und die erklärt uns allen die Welt und wir sollen dann dankbar sein dafür, dass sie uns erklärt, dass jetzt hier gewisse Stereotype einfügen, dass hinter allem der Jude steckt, dass die Frau sich im Eheritual dem Mann schon unterzuordnen hat, dass Leute, die Sex haben mit Menschen anderer Hautfarbe, dann eine Vermischung eingehen, dass Vermischungen von Sex auch schon daraus resultieren können, dass der erste Sexualpartner des Weibchens Einfluss auf spätere Nachkommen hat. Also es ist eine durch und durch widerliche Ideologie. Und die wird aber wirklich ja wie so ein Glaubenssatz quasi weitergegeben. Und wenn Leute mit irgendwas nicht weiter wissen, dann suchen sie ein passendes Anastasia-Zitat raus und sagen, das hat sie ja auch schon gesagt. Also es ist wirklich, wirklich sehr bibelähnlich in dem, wie es betrachtet wird innerhalb dieser Bewegung, die eben nicht nur diese Bücher weitergibt und diese Bücher preist und lobt, sondern auch versucht, nach dem Vorbild dieser Bücher Familienlandsitze aufzubauen. Das ist quasi das zentrale Mittel, was vermeintlich gegen alle Probleme dieser Zeit hilft. Also die beschriebenen Probleme, na klar, viele davon sehe ich auch. Gar keine Frage ist das, was hier angesprochen wird, die Sehnsucht nach einem Ausbruch aus Industriekapitalismus. Aber das, was dann immer als Lösung propagiert wird, ist der 1 Hektar große Familienlandsitz, wo die Frau mit dem Mann, mit den Kindern, und die Frau hat auch gefälligst nur mit genau diesem einen Mann Sex zu haben, lebt und dieses Wissen an die Ahnen und an die Urahnen weitergibt und bitteschön auch das so als kleine heile Welt, als Scholle betrachtet. Und da finden wir das Glück, und das ist die Antwort auf wirklich alle Fragen. Es ist die Antwort auf, was ist die Alternative zu Knästen, ist der Familienlandsitz. Die Frage nach, wie gehen wir mit Krankheiten um, ist der Familienlandsitz. Also auf ungefähr alles, was man so an gesellschaftlichen Fragen aufwerfen könnte, ist in den Anastasia-Büchern die Antwort immer 1 Hektar großer Familienlandsitz. Oh Mann.
Also ich habe echt viele Fragen. Also eigentlich dachte ich immer, die Antwort auf alles sei 42, aber nicht der Familienlandsitz. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, also dass die, es sind zwar nur, es kursieren die Zahlen zwischen 17 und 20 eben dieser Landsitze momentan, aber die sind natürlich auch vernetzt. Die sind vor allem in der dörflichen Struktur auch vor allem sehr, sehr stark verankert. Und wie ich annehme, sind es vor allem ländliche Gebiete, die aber also wirklich weit ab vom Schuss sind, beziehungsweise die so ein bisschen verloren gegangen sind im Laufe der Zeit. Also dass da die Attraktivität ziemlich runterreguliert war und durch diese Landsitze wieder eine Wiederbelebung des Dorflebens wieder aufgenommen wird. Und da habe ich tatsächlich auch im Vorfeld mal so auch positive O-Töne gehört. Ja, das sind doch alles nette Leute, die machen, bringen wieder etwas Leben rein ins Dorf.
Genau, das Bild, was du zeichnest, das stimmt für einige Landsitze. Also es gibt diese Bilderbuch-Landsitzprojekte, wo tatsächlich ein zum Beispiel leerstehender Gasthof gekauft wird, dann restauriert wird, wo dann wieder Leben ist, Leben auch in der Ortsmitte ist. Aber es gibt auch die Landsitzprojekte, die ganz anders funktionieren. Also wo zum Beispiel Biobauern nach einer Existenzkrise sich überlegen, dass sie was anders machen wollen, dann ihnen diese Bücher über den Weg laufen und sie sich dann denken, das klingt total gut, ich mache jetzt Permakultur nach dem Vorbild von Anastasia und ich mache jetzt eine Transformation mit meinem Hof durch und mein vorher schon bestehender Biohof, der ist jetzt ein Anastasia-Projekt. Also diese Landsitz-Idee gibt es quasi auch, dass Leute ein bestehendes Projekt umwandeln in ein Anastasia-Projekt. Und das hat dann natürlich einen ganz anderen Charakter, weil dann ist das der Robert. Der hat immer schon nebenan gewohnt, immer schon im Allgäu Biolandbau betrieben, immer schon ein Stück weiter auf dem Demeterhof gearbeitet und jetzt ist er halt auch Anastasia. Mhm. Das ist natürlich was ganz was anderes als so eine zugezogene Familie, die sagt, jetzt bringen wir wieder Leben in diesen Dorfgasthof. Ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist gefährlicher als das andere. Es sind nur sehr unterschiedliche Herausforderungen, auch in der Frage nach, wie damit umgehen und wie könnte Widerstand aussehen und wie können wir eigentlich Leute sensibilisieren für diese Gefahr von rechter Landnahme insgesamt.
Mhm. Und du hast es gesagt, diese Landsitze sind sehr prägend für die Anastasia-Bewegung und im Internet haben sie auch eine große Reichweite. Gibt es dazwischen auch noch andere Ansätze, wie die vorgehen?
Ja, also es gibt aus meiner Sicht noch zwei Sachen, die sich lohnen zu betrachten. Das eine ist ich nenne es mal Schwurbeltechnik. Mir fehlt dafür ein bisschen der richtige Begriff. Also Dinge, die verkauft werden, denen eine irgendwie magische, vermeintlich technische Wirkung zugeschrieben wird, die alles Mögliche können. Beispiel Naturharmoniestationen. Da kann man teure Wochenendseminare besuchen, da werden die dann gebaut. Das besteht aus irgendwelchen Kieseln und irgendwelchen Töpfen und irgendwelchen Plastikrohren und viel Gaffertape. Und das habe ich jetzt natürlich alles total unzureichend dargestellt. Das stimmt alles natürlich so gar nicht. Das basiert alles auf der Vorstellung, dass die Erde eigentlich gar keine Kugel sei, sondern die Form von einem Donut hätte und dann ist da irgendwas Hokuspokus mit Energien und das hilft gegen Chemtrails und gegen schadhafte Bewellung und weiß ich nicht, dies, das alles. Also dieser ganze Markt von wir verkaufen Produkte und Workshops, in denen Dinge hergestellt wird, die vermeintlich irgendwelche Wundereigenschaften hätten und wir verkaufen uns selber dann als ExpertInnen für dieses Thema. Der ist auch sehr groß, also diese Naturharmoniestationen sind da nur ein Beispiel, da gibt es auch noch alles mögliche, irgendwelche Kettenanhänger, die angeblich gegen die schlimmen ansteckenden Wirkungen der Corona-Impfung helfen sollen oder so. Das sind wirklich also absurdeste Dinge, das ist so der eine Bereich, der einfach wirklich ein riesiger Markt ist. Und der zweite Bereich, den ich noch wichtig finde anzusprechen, ist Bildung. Also das Thema Bildung ist innerhalb der Anastasia-Bewegung auch ein sehr großes, ein sehr präsentes. Und gerade während Corona, aber auch danach, gibt es mehrere Beispiele, wo Eltern, die Anastasia-AnhängerInnen waren, versucht haben, solche Schulen aufzubauen nach dem Vorbild der Romane. Und die Romane beziehen sich da auf ein Schulmodell, was es in Russland tatsächlich gab. Mittlerweile ist diese Schetinin-Schule geschlossen, aber die war ohnehin in der Kritik wegen unglaublich krassem Patriotismus, ganz krasser Geschlechtertrennung, unglaublichem Drill. Nichtsdestotrotz ist die hiesige Esoterikbewegung totaler Fan von dieser Schule, weil es gäbe nirgendwo so glückliche Kinder wie dort. Also eine unglaublich krasse Ambivalenz zwischen den realen Berichten von der Schule und dem, was daraus gemacht wird. Und nach wie vor ist diese Schetinin-Pädagogik und die Schetinin-Schule die Vorbildpädagogik für Bildung im Bereich von Anastasia-Bewegung, inklusive solcher Versprechen, wie dass das Wissen eigentlich schon in den Kindern drin sei und wir nur den richtigen energetischen Kanal öffnen müssten, um dann irgendwie dieses Wissen freizusetzen. Und deswegen seien eigentlich Kinder auch die besten Lehrenden für Kinder. Und im Grunde sollte das Konzept der Lehrkräfte ganz abgeschafft werden. Wir können uns ungefähr vorstellen.
Eigentlich antiautoritäre Erziehung.
In ein Stück weit, aber mit dem Leugnen von irgendeiner Form von existenter Wahrheit damit drin. Also die Bücher gehen so weit, dass es dann heißt, dass wenn man ja nur mit Willenskraft die Blüte einer Blume öffnen könnte und das würde Kindern gelingen, wenn sie nur genug daran glauben, dann sei das ein Beleg dafür, dass wir, wenn wir alle nur wollten, mit der Erde auch die Umlaufbahn um die Sonne verlassen könnten. Also so weit geht die Überzeugung in diesen Romanen. Nicht schlecht, und deswegen ist es natürlich einigermaßen beeindruckend, wenn Leute nach diesem Vorbild tatsächlich Schulen gründen oder eben an freien Schulen beteiligt sind. Und das sehen wir halt leider auch immer wieder.
Und gelingt es diesen Menschen, die sich dieser Bewegung zuwenden, so eine Trennung dieser einzelnen Themenbereiche, also wenn es so explizit in den Anastasia-Büchern auch dargestellt wird, die bösen Juden etc. pp. Und Rassentrennung propagiert wird etc. und Geschlechtertrennung ganz rigoros, gelingt es diesen Menschen, die sich der Bewegung anschließen, zu selektieren und sagen, das ist ein Bereich, der mich total irgendwie anspricht, eben Permakultur oder eben diese esoterische Schiene oder diese Bildungsschiene, gibt es da wie kann ich mir die Menschen vorstellen, die sich dem so anschließen, ohne und die ganzen Thematiken, die ja wirklich ausgewiesen rechtsextrem sind, auszublenden?
Also ich glaube, viele Leute finden in den Büchern genau das, wonach sie eine Sehnsucht haben. Diese Bücher enthalten unglaublich viel, die sind Patchwork aus ganz, ganz vielen Dingen. Und wenn man sich in so Foren rumtreibt, wo Leute genau das gefragt werden, was fasziniert dich eigentlich an den Büchern, dann kramen die Leute zum Teil die kitschigsten Storys aus diesen Romanen raus. Ja, das kleine Kind, was alleine auf einem Mammut reitend versucht hat, die gesamte Welt vor dem Gletscher zu retten, das hat mich so berührt, weil, und dann wird's spannend, dass endlich mal eine Darstellung der Geschichte ist, so wie sie wirklich gewesen sein könnte und nicht, wie uns immer erzählt wird. Und das, natürlich dann, das ist dann natürlich total spannend, weil auf der einen Seite, ja, da hat Leuten eine kitschige Geschichte von einem Kleinkind mit einem zahmen Mammut interessiert, okay, kann euch ja berühren, aber ist halt ein Roman mit einem total blödsinnigen, kitschigen Inhalt. Aber das, was dann daraus gemacht wird, ist, so war die Welt wirklich, eigentlich werden wir belogen, in diesem Roman steht jetzt die einzig wahre Wahrheit. Das ist dann das, was Leute mitnehmen. Also wirklich, Leute können alles, was sie da drin suchen, auch da drin finden.
Okay, das ist also, ich werde eben abgeholt mit meinem Thema und mit meiner emotionalen Lage ja, bin dann in dieser Bewegung. Gibt es mittlerweile auch Menschen, die versucht haben, da wieder auszusteigen, weil ihnen das vielleicht dann doch etwas zu rigoros war oder sie gemerkt haben?
Also es gibt zwei relativ prominente Aussteigerinnen. Eine davon ist Svetlana, gibt auch sehr viele Interviews und hat mittlerweile auch quasi so eine Einrichtung aufgemacht, wo sie Leuten hilft, die von so Gewaltverhältnissen betroffen sind, also von so Abhängigkeitsgewaltverhältnissen in Gruppen oder Beziehungen. Und das finde ich sehr beeindruckend, was die so berichtet, weil sie aus einer eher, ich sag mal, linken Sozialisierung tatsächlich kam und dann über so einen Yoga-Retreat da reingerutscht ist. Es ging ihr in der Zeit sehr schlecht. Sie hat irgendwie Halt gesucht und sie hat irgendwie ein Umfeld gesucht, in dem sie sich wohlfühlen kann. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, immer wenn sie kritische Fragen stellt, wurde sie zum Problem gemacht. Also es war überhaupt nicht möglich, irgendwelche Probleme anzusprechen, sondern sie wurde als die deklariert, die jetzt die Harmonie stört und an der was falsch ist. Und dann hat sie irgendwann eine andere Person beobachtet, die genauso behandelt wurde. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, dass es überhaupt keine Distanzierung auch nach ganz weit rechts außen gibt, nachdem sie jemanden kennengelernt hatte, der in Online-Videos sowas sagt wie: Ja, schafft euch eine Frau an und einen Hof, das hat ja auch der Führer schon gesagt. Und da wurde sie dann stutzig und hat gesagt, oh halt mal, was ist das eigentlich? Und hat es geschafft, halt diesen Ausstieg hinzukriegen und darüber auch zu berichten. Und ich finde das sehr, sehr stark und ich finde, es lohnt wirklich, dem zuzuhören, was sie so zu sagen hat.
Ja, vorhin hast du schon das Wort Widerstand angesprochen. Was kann man tun gegen die Bewegung? Also ich persönlich zum Beispiel habe jetzt gar keinen Kontakt irgendwie mit dieser Bewegung. Wie kann man sich da verhalten?
Also ich glaube, eine Grundvoraussetzung für Widerständigkeit ist, diese Bewegung überhaupt zu erkennen. Und das gelingt, glaube ich, nur, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, weil es so Codewörter gibt. Die sagen gar nicht unbedingt immer Anastasia. Da steht manchmal auch drauf, altes vedisches Wissen. Oder da steht mit der Heilkraft der Zeder. Und beides sind so Schlagworte, die in diesem Anastasia-Universum unglaublich wichtig sind. Das heißt, wenn irgendwo was mit Vedisch draufsteht, ja, es kann sein, dass Ayurveda gemeint ist, aber es kann auch sein, dass mit Vedisch der Bezug auf slawisch-arische Veden, also das von Maigret in den Romanen erfundene Urvolk in Anführungszeichen gemeint ist und dass wir da genauer hingucken müssen. Und das erlebe ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger, dass Leute nach den Lesungen zu mir kommen und sagen, ich hatte da so eine Einladung, so ein Flyer, da stand irgendwas mit Nähkurs und vedisches Wissen drauf. Hat das auch damit zu tun? Und ich dann sage, ja, das hat auch damit zu tun. Also manchmal ist es auch unsichtbarer, als wir denken und deutlich näher dran an uns, als wir so denken. Und das Zweite ist, ich glaube, es gibt für Widerstand gegen diese Bewegung nicht das eine Pauschalrezept, weil wir gucken müssen, wovon reden wir. Reden wir von dem Schulkameraden, den wir immer schon kennen, der unser Nachbar ist? Oder reden wir davon, dass eine gute Freundin jetzt auf einem Wochenendseminar irgendwelche komischen Plastikrohre in irgendwelche Töpfe gesteckt hat und daran glaubt, das hilft gegen Chemtrails. Ja, wo fangen wir denn da überhaupt an? Also fangen wir da bei den Chemtrails an oder bei dem, ich baue eine Maschine dagegen? Also das ist ja auch nochmal die Frage. Oder haben wir Leute, die diese Bücher empfehlen und weitergeben? Oder haben wir vielleicht die Frage, auf welche Schule schicken wir unsere Kinder? Und gibt es irgendwie eine freie Schule in der Nähe? Und wie zur Hölle wird da eigentlich unterrichtet? Und das sind ja dann ganz unterschiedliche auch Arten von politischem Kampf, um sich dagegen zu wehren. Und in einigen Gegenden kann man das sehr gut beobachten, dass es tatsächlich Leute gibt, zum Beispiel Eltern, NachbarInnen, die sich dann zusammentun und sagen, wir organisieren jetzt Veranstaltungen, um auf das Treiben dieser Schule aufmerksam zu machen. Und das würde ich sagen, ist im Bereich Schule auch ein total guter Ansatz. Ist aber im Bereich, wie verhindern wir Landnahme, vielleicht gar nicht so sehr der richtige Ansatz. Da gibt es so Initiativen, die Flyer gemacht haben, die Gemeinden über ihr Vorkaufsrecht informieren oder die Leuten sagen, hey, wenn ihr nicht wisst, an wen ihr verkaufen könnt und die einzigen InteressentInnen sind solche rechten Siedler, dann lasst es uns wissen, wir legen Geld zusammen, um das zu kaufen. Also solche Initiativen gibt es durchaus, die quasi versuchen zu sensibilisieren für dieses Thema, wer ein Haus verkauft, der bietet möglicherweise auch rechten SiedlerInnen damit einen neuen Landsitz an und wie ließe sich das vermeiden?
Aber wenn natürlich, wenn die Kasse klingeln soll, dann ja, schauen da vielleicht auch viele einfach weg. Also wenn sie jetzt zum Beispiel schon im Dorf ansässig sind, wie erkenne ich sie dann? Also gibt es da auch eine gewisse Kleiderordnung etc. pp.? Also wenn du es schon sagst, es sind so ganz rigorose Rollenverteilungen, sind die wahrscheinlich auch eben auch optisch zu erkennen.
Also das stimmt. In Wien-Rode gibt es sogar eine Trachtenstube direkt in einem dieser Anastasia-Projekte. Und die Röcke, die da verkauft werden, sind selbstverständlich alle über Knie lang. Und selbstverständlich tragen Frauen immer Röcke. Das ist schon so, aber das muss nicht unbedingt für alle AnhängerInnen gelten. Und ich glaube auch, es ist gefährlich, wenn wir so tun, als würde man die auf jeden Fall erkennen. Die sind häufig integrierter und akzeptierter, als wir uns das so wünschen würden. In Wien-Rode zum Beispiel sitzt eine Person von denen im Ortsbeirat. Mhm. Also es ist jetzt leider nicht als wären die so isoliert, wie unser eins das so hoffen würde. Es ist im Gegenteil in Wien-Rode eher so, dass sie es hingekriegt haben, dass die Gegenstimmen sehr, sehr leise geworden sind. Also sich Leute im Grunde nicht mehr trauen, offen mit Presse darüber zu reden, dass sie ein Problem haben mit diesen Leuten, die auch im Ort wohnen, sondern dass alle kritischen Stimmen so weit eingeschüchtert wurden, dass wenn Leute überhaupt noch Interviews geben, sie das anonym tun. Also die Stimmung in einigen dieser Orte ist wirklich, wirklich traurig im Keller und die Stimmung in anderen Orten ist häufig auch sehr ablehnend gegenüber der kritischen Berichterstattung. Das Thema schon wieder und das nervt doch und das ist doch gar nicht so wichtig und was soll das denn? Und nur weil der ein paar Freunde hat, die was von Hitler erzählen und man muss doch nicht gleich jeden in die rechte Ecke schieben. Das ist ganz häufig dann quasi so die Reaktion.
Die übliche Reaktion, ja. Das hört sich wirklich sehr dystopisch an, auf jeden Fall, ja. Wie in so einem Horrorfilm.
Ja, die Recherche war auch manchmal vollkommen absurd. Also auch gerade diese Annahme, dass das alles real sei, was in diesen Romanen steht. Und da steht da aber auch drin, wenn man es nur richtig macht, kann man diesen Familienlandsitz auch als UFO benutzen. Man kann damit dann auch auf andere Planeten fliegen, weil wenn alle dann nämlich so Landsitze haben auf der Erde und alle ganz viele Kinder haben, weil das wollen dann ja alle, ist ja klar, weil es gibt ja für die Frau auch nichts Schöneres, als wenn sie dann den Typen zu ihrem Landsitz gefunden hat, alles toll ist, ganz viele Kinder zu kriegen, dann reicht ja irgendwann der Platz auf der Erde nicht mehr. Und weil aber ja Gott nicht gewollt haben kann, dass es Krieg gibt, muss er sich ja eine andere, nicht kriegerische Lösung dafür gedacht haben. Und die liegt darin, dass wir mit unserem Familienlandsitz auf einen Zielplaneten fliegen und dann macht es Puff und dann ist auf dem Zielplaneten sofort das Klima, was unser Familienlandsitz braucht und dann können wir da weiterleben. So ist das.
Ich bin vorsichtslos.
Ja, also wir könnten jetzt noch ganz lange drüber sprechen, aber wir haben jetzt auch noch andere Leute, die wir interviewen wollen.
Wer es genauer wissen will, kann ja um 18 Uhr in meine Veranstaltung kommen.
Genau, um 18 Uhr ins Jugendkulturzentrum Forum. Da kann man dann noch mehr erfahren oder sich das Buch auch kaufen.
Und man kann sicherlich auch das Programm im Internet finden unter
buchmesse.anarchie-mannheim.de.
Genau. Ja, dann vielen Dank und
danke dir.
Ja, euch noch eine gute Sendung.
Danke. Und dir einen schönen Vortrag und ja. Danke.